Anstoßes ist die vor einer Woche verabschiedete vierte Reform der ungarischen Verfassung, die selbst wiederum gerade ein Jahr alt ist, also die Verfassung. Was ist konkret so fragwürdig an diesem Text?
Ja, da sind ja eine ganze Reihe von Bestandteilen drin in diesem sehr umfangreichen Verfassungsänderungspaket. Ich will mal drei vielleicht rausgreifen, die vielleicht besonders plakativ machen, warum jetzt dieses Paket gerade besonders solchen Anstoß erregt hat. Da ist zum einen die Norm, dass Obdachlosigkeit strafbar gestellt wird. Da kann man sich ja schon fragen, warum das überhaupt in eine Verfassung hineingehört, eine solche Strafbarkeit von so einem relativ speziellen Thema. Dazu muss man wissen, dass das Verfassungsgericht zuvor genau diese Strafbarkeit in einem einfachen Gesetz für verfassungswidrig erklärt hat. Und diese Entscheidung, das jetzt in die Verfassung selber reinzuschreiben und damit sozusagen das Verfassungsgerichtsurteil zu konterkarieren, reiht sich ein in eine ganze Serie von Entscheidungen des Verfassungsgesetzgebers, das Verfassungsgericht zu düpieren. Also hier, das ist eine ganz klare Herausforderung des Verfassungsgerichtes und eine Schwächung des Verfassungsgerichtes. Ein zweiter Punkt, der vielleicht auch politisch noch heißer ist, betrifft das Thema Unabhängigkeit der Justiz. Da geht es darum, dass künftig eine Behörde die Möglichkeit haben soll, Verfahren gezielt einzelnen Richtern zuzuordnen, was gegen den Grundsatz des gesetzlichen Richters verstößt, der eigentlich zum Grundbestand der europäischen Verfassungskultur gehört. Und der Regierung bzw. dieser Behörde die Möglichkeit eröffnet, sozusagen zu steuern, welcher Richter über welchen Fall entscheidet. Der dritte Fall ist, da geht es um das Thema Meinungsfreiheit, also ganz speziell Grundrechte, wo künftig in der Verfassung drinstehen wird, dass von der Meinungsfreiheit nicht unbedingt geschützt sein sollen Äußerungen, die die ungarische Nation beleidigen. Das ist jetzt auch eine Formel, die man in einer ähnlichen Form auch in anderen Verfassungen findet, wo man eben auch die spezielle politische Kultur in diesem Land mit dazu nehmen muss, um die Brisanz einer solchen Verfassungsregelung zu ermessen.
Sind das Einordnungsfragen, dass man, Sie sagen gerade, das ist auch in anderen Verfassungen zu finden. Warum reagiert man in Ungarn dann so sensibel?
Na, ich glaube, da muss man eben die spezielle politische Kultur in diesem Land mit ins Auge fassen. Also wir haben es hier mit einer Situation zu tun, wo wir es nicht mit einer normalen demokratischen Auseinandersetzung zu tun haben, wo die Regierung und die Opposition beide das politische Spiel so spielen, dass sie wissen, dass es Machtwechsel gibt und auch geben muss und mal der eine dran ist und mal der andere dran ist und sich die Mehrheiten in der Bevölkerung verschieben und dass das normal und legitim ist. Der jetzige Regierungschef Viktor Orban war ja schon mal an der Macht gewesen, Ende der 90er Jahre, und ist dann 2002 zu seiner größten Überraschung wieder abgewählt worden. Und das hat er damals schon mitnichten als einen normalen demokratischen Vorgang qualifiziert, sondern hat, also von ihm ist die Äußerung überliefert, das Vaterland kann nicht in Opposition gehen. Also daraus kann man ablesen, diese Regierung ist der Ansicht, dass eigentlich nur sie eine legitime Regierung dieses Landes ist, während die Opposition, wobei diese ja auch von den Sozialisten, also den Nachfolgern der früheren kommunistischen Partei, hauptsächlich dominiert wird, die auch alles andere als Chorknaben sind und Korruptionsprobleme haben aller Arten. Aber dennoch gibt's sozusagen, es ist unterentwickelt in der ungarischen politischen Kultur ein Gefühl für die Legitimität und Normalität demokratischer Machtwechsel.
Aber genau diese Normalität möchte die EU haben. Sie versteht sich als Wertegemeinschaft und sie kann auch durchaus durchgreifen, wenn sie ihre Werte verletzt. Sieht Beispiel Österreich im Jahr 2000 bei der Regierungsbeteiligung der FPÖ. Welche Maßnahmen wären nun im Falle Ungarns denkbar? Die Kommission hat ja schon gesagt, dass sie prüfen möchte.
Also Sie haben das Stichwort Österreich erwähnt. Das ist natürlich keine Erfolgsgeschichte gewesen, muss man sagen. Das ist eigentlich in einer krachenden Niederlage geendet. Am Ende musste die EU all diese Sanktionen schmählich wieder kassieren und eingestehen, dass sie sich da auf den Holzweg begeben hat. Und führt natürlich auch dazu, dass man heute diese Instrumente nur sehr zögerlich in die Hand nehmen möchte. Es ist tatsächlich aber so, dass eigentlich mal also im EU-Vertrag drinsteht, was zu tun ist, wenn ein Mitgliedstaat droht, sich auf einen Weg zu begeben, der von den Grundwerten der EU, Rechtsstaat, Demokratie, Menschenrechte und so weiter, wegführt. Das ist ein kompliziertes Verfahren, das dann eingeleitet wird. Das können ein Drittel der Mitgliedstaaten und das Parlament und die Kommission beantragen und in Gang setzen, dieses Verfahren. Und das läuft dann so, dass zunächst mal der Europäische Rat oder ja der Rat, also die Mitgliedstaaten, eine Gefahr für diese, eine dringliche und unmittelbare Gefahr für diese Grundwerte feststellen. Das ist so eine Art Warnschuss.
Ganz kurz, glauben Sie, dass diese Gefahr besteht jetzt im Falle Ungarns?
Also ich glaube schon, dass es viele gute Gründe gibt, darüber zu reden, dass wir in dieser Situation sind. Es ist ja auch so, dass wir nicht nur in Ungarn mit solchen Problemen konfrontiert sind. Wenn man sich Rumänien anschaut, was da jüngst in der Auseinandersetzung zwischen Regierungschef und Staatspräsident passiert ist, das war verfassungsrechtlich auch alles andere als erfreulich. Und man kann sich auch für die Zukunft in einer Reihe von Mitgliedstaaten Szenarien vorstellen, wo wir diese Instrumente noch sehr gut gebrauchen können werden.
Und was wäre besonders geeignet? Stimmrechtsentzug? Zum Beispiel?
Also bei dem Stimmrechtsentzug ist das Problem, dass das die anderen Mitgliedstaaten machen müssen. Und zwar müssen sie zunächst eben diesen Warnschutz mit einer 4/5-Mehrheit machen und danach tatsächlich umsetzen mit Einstimmigkeit. Und dass da gerade dann, wenn eben eine ganze Reihe von anderen Mitgliedstaaten auch schon ahnen, dass das sie vielleicht auch mal betreffen könnte, diese Einstimmigkeit erreicht werden kann, ist einfach politisch wahnsinnig unwahrscheinlich. Also niemand will sozusagen dieses Instrument aktivieren, niemand will dann Präzedenzfall schaffen, der ihn möglicherweise eines Tages selber treffen könnte. Deswegen sind die Hürden, die dieses Verfahren eigentlich vorsieht, vielleicht zu hoch, um mit diesem Problem fertig zu werden.
Einschätzungen waren das des Journalisten Max...